NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Jürgen Deppe zu Gast heute der Romancier, Essayist und promovierter Nietzscheaner, der Weltenbummler und vielleicht meist diskutierte Deutschland-Auswanderer des Jahres 2021, der, ich sag's mal, Männerversteher Matthias Politiki. Hallo, Herr Politiki.
Ja, hallo.
Den Männerversteher habe ich Ihnen natürlich gerade untergejubelt, weil gerade ein neues Buch von Ihnen erschienen ist. Mann gegen Mann, ein Essay. Von alten und neuen Tugenden handelt es. Und zwar männlichen Tugenden. Da ist natürlich gleich die erste Frage, was sind denn überhaupt männliche Tugenden?
Naja, wir müssen mal gucken, welche Männlichkeit wir jetzt erstmals ansprechen. Vielleicht die klassische, da fallen einem Werte ein wie Mut, auch die Verteidigung von Familie oder Werten. Aber natürlich auch die entsprechend negativen, die wir auch breit ja diskutiert haben in den letzten Jahren. Und dann gibt es aber auch eine ganz andere Männlichkeit, die wiederum dann eher für Empathie, Zuwendung und steht, also ein emanzipatorisches Männerbild. Das Spektrum ist inzwischen sehr weit.
Das sind ganz schön viele Tugenden, die ein Mann in sich vereinen sollte, oder?
Ich glaube, da findet jeder zu seinem eigenen Mix und es ist ja auch nicht festgeschrieben, wie in früheren Jahrhunderten, was genau von einem Mann erwartet wird. Das ist auch eine Chance, finde ich. Und genau an so einem Epochenbruch, auch was die Geschlechterrollen betrifft, sind wir ja gerade wieder angekommen. Männlichkeit ist plötzlich wieder ein Thema geworden, nachdem es viele Jahre, fast schon Jahrzehnte, eher, naja, ein bisschen von oben herab entweder behandelt oder gar ganz abgeschoben wurde in die toxische Ecke. Inzwischen schaut man wieder mit anderen Augen hin, weil man auch eine andere Notwendigkeit, glaube ich, hat aufgrund der Ereignisse. Die Werte, die von einem Mann klassischerweise erwartet werden, aber vielleicht übrigens kommen wir im Verlauf des Gesprächs auch darauf, auch von Frauen, dass die plötzlich auch wieder andere Eigenschaften erfordern als die, die wir ja bis vor eben halben Jahr noch ganz selbstverständlich erwartet haben.
Das wäre jetzt sogar direkt meine nächste Frage gewesen. Wenn es männliche Tugenden gibt, was wären denn dann weibliche?
Ich finde unsere Geschlechterdebatte, die zur Auflösung geneigt hat, an sich sehr hilfreich und hat sehr viel auch geöffnet an Wahrnehmungsoptionen, wie wir einander, Männer und Frauen, wahrnehmen. Deswegen, diese Fragen, die so einfach klingen, sind gar nicht mehr einfach zu beantworten. Wenn Sie die mir vor 20 Jahren gestellt hätten, hätte ich wahrscheinlich wie aus der Pistole irgendwas gesagt. Es gibt die Klischeevorstellungen von Weiblichkeit und es gibt natürlich auch Entgegensätze, die bis hingehen zu, ja, das ist ja eigentlich männlich. Mehr würde ich im Moment noch mich gar nicht zu sagen trauen, denn ich bin noch nicht mal ein Männerversteher und ein Frauenversteher erst recht nicht.
Da wäre dann nämlich auch die Frage, sind es männliche oder weibliche Tugenden? Oder sind es nicht ganz einfach humane, menschliche Tugenden, über die wir sprechen müssen? Auch wenn Sie sagen, die Verteidigung der Sippe beispielsweise oder ähnliches, das ist ja nicht mehr allein auf Männer festgelegt. Das war vielleicht mal in der Steppe so.
Naja, ich bin ja viel auch im Ausland und dort sind unsere Geschlechterdebatten, ja, wenn überhaupt wahrgenommen worden, dann auch eher belächelt. Dort gibt es noch sehr klassische Zuschreibungen. Man sieht also, wenn man in Afrika, in Zentralasien, auch im fernen Osten unterwegs ist, in Lateinamerika, in der Karibik, eigentlich überall, auch schon wenn wir aus unseren großstädtischen Bezugsrahmen herausgehen, aufs Land, wie es so pauschal heißt, auch dort mitunter sehr klassische Rollenerwartungen mit den entsprechenden Zuschreibungen, die gibt es schon. Und ich glaube, das sind halt ja Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, die uns noch in den Genen stecken. Das ist durch 20, 30 Jahre Diskussionskultur und auch Reflexivität nicht aus der Welt zu schaffen. Das heißt nicht, dass wir uns dem beugen oder dass wir dem Klischee auch für immer huldigen müssen. Wir müssen aber andererseits akzeptieren, dass wir, glaube ich, eine gewisse Prägung mitbringen qua Geschlecht und ein Leben lang daran arbeiten können, das aufzulösen und zu entfalten.
Aber sind wir nicht spätestens durch den Feminismus, wo ja dann von der weiblichen Seite durchaus solche Rollenklischees sehr in Frage gestellt worden sind, also das Heimchen am Herd geht natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr. Bei Männern könnte es mittlerweile ja auch angekommen sein, Sie sagen gerade selber, die Männerrolle ist in den letzten Jahren auch immer weiter in Frage gestellt worden. Ist das nicht auch eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten, ich sag mal, seit mindestens 50 Jahren erleben, weg von genau diesen archaischen, herkömmlichen, wie Sie sagen, vielleicht seit Tausenden von Jahren tradierten, Rollenbildern, die wir jetzt aber überwinden?
Auf jeden Fall. Ich bin ja auch davon geprägt. Ich bin gewissermaßen schon mit dem Feminismus in die Schule gegangen und spätestens während des Studiums. Und nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich möchte diese Position auch nicht verlassen. Ich verstehe mich durchaus als ein Mann, der diese ganzen Debatten auch gerne mitgemacht hat und sich dort auch wohlfühlt. Ich bin nur andererseits auch gleichzeitig immer ein Mann gewesen, seitdem ich mich in etwas abenteuerlichere Weltgegenden begeben habe, also auch schon während des Studiums, der völlig umschalten musste, weil ich mit diesen neuen Tugenden nicht weitergekommen wäre, einfach im arabischen Raum, in Zentralafrika, auf Kuba, wo ich einige Monate gewohnt habe. Da wäre ich nicht ernst genommen worden, übrigens auch von den Frauen, also wo auch immer man hingeguckt hat im Alltag, wenn man sich plötzlich selbst um ein Brot prügeln muss, wenn man leben will wie ein Kubaner und nicht mit den Dollars irgendwie nur hausieren geht, sondern wenn man sich anstellt und die Brotlieferung ist endlich da und die Schlange bricht zusammen. Ich habe noch nie mir vorstellen können vorher, dass man sich um ein Brot tatsächlich ernsthaft prügelt und dasselbe um Sitzplätze im Überlandbus. Und der Unterlegene hängt dann eben erstmal hinten am Bus dran, wenn es regnet. Das war zum Beispiel ich. Ja, da habe ich auch einiges lernen müssen, wie man doch mit erhobenem Haupt in diesen Ländern durchkommt. Ich habe auch erlebt, dass meine Freundin damals angegriffen, angegrapscht wurde, dass andere aus unserer Clique auch eingeknickt sind. Die haben ihre Freunde nicht verteidigt. Wollen, können vielleicht auch. Da war man eigentlich auch überfordert sehr schnell, wenn man in diesen ganz anderen Geschlechterkosmos gestellt wurde. Das war damals im Maghreb, wo wir wirklich auch kämpfen mussten, damit unsere Freundinnen halbwegs unversehrt die Reise beenden konnten.
Sie beschreiben da gerade Gewalterfahrungen. Ist Gewalt, ist das Kämpfen, ist das Verteidigen, möglicherweise auch das progressive Angreifen, ist das so männlich und ist das womöglich eine Tugend?
Für mich ist das Angreifen keine Tugend. Das Verteidigen ist aber sehr wohl eine. Und ich glaube, das schätzen Frauen auch. Also da sind eben doch unsere Prägungen sehr klassisch noch. Und das halte ich auch für ganz selbstverständlich. Natürlich würde auch meine Frau mich verteidigen. Trotzdem sind die Rollen vielleicht auch vernünftiger andersrum besetzt. Und ich nehme nur mit Verwunderung zur Kenntnis, dass wir jetzt, das, was Sie ansprechen, diese angreifenden Männer, des ja auch im übertragenen Sinne, dass wir die überall auf der Weltbühne, dass die zurückkehren und wie in einem Triumphzug Weltpolitik machen, von Trump angefangen. Und die tauchen natürlich bis runtergemändelt auf allen Ebenen wieder mit verstärktem Selbstbewusstsein aus. Und das hat mich schon umgetrieben. Wie kann man ein emanzipierter Mann bleiben und diesem Männerbild trotzdem erhobenen Hauptes entgegentreten und sich nicht an den Rand drängen lassen?
Sie werfen da gerade eine spannende Frage auf. Haben Sie da womöglich eine Antwort gefunden? Also wie können wir bei dem sich wandelnden Männerbild etwas bewahren, das möglicherweise gut ist, aber doch uns weiterentwickeln zu einer, wie Sie vorhin auch schon mal gesagt haben, empathischeren Spezies?
Also im Moment, glaube ich, ist erst ein Zwischenschritt zu gehen. Wir müssen erstmal uns wieder ohne die schon selbstverständlich gewordenen Scheuklappen dem Thema Männlichkeit nähern. Wir können nicht einfach nur sagen, Trump ist ein Wahnsinniger, Putin ist ein Wahnsinniger und Orban ist auch nur ein Wahnsinniger. Das bringt uns selbst nicht weiter in der Erkenntnis. Wir müssen genauer hinschauen lernen. Wir müssen verstehen lernen, nach welchen Mechanismen solche Männer ja nicht nur Politik machen, sondern schon ihre Gäste begrüßen, in welche Rituale sie hineingedrängt werden qua Besucherrolle, aus denen, das fängt ja mit dem Händedruck an. Ja, die sind ja zum Teil auch schon gewisse Machtoffenbarungen. Wer drückt jetzt wem die Hand kaputt? Ist nur mal als parodistische Szene. Und das findet im übertragenen Sinne ja auch statt. Durchaus auch bis hin in die Weltpolitik. Und da müssen wir viel genauer hinschauen, um eine ja zunächst mal wahrscheinlich auch wieder empörte, aber letztlich auch spielerische Antwort zu finden. Ich glaube, für Empörung ist keine Zeit mehr. Und auch ich neige nicht dazu, Empörung jetzt noch weiter. Da haben wir schon viel zu viele Jahre damit verplempert. Wir haben uns über uns selbst empört. Wir haben uns eigentlich über alles empört, was nicht in unsere Blase hineingepasst hat. Und wir müssen nun mal erkennen, da draußen, außerhalb der Blase, sind die Spielregeln völlig anders. Und wenn wir nicht untergehen wollen und auch die mit uns verknüpften Werte, dann müssen wir im Schnellverfahren die Regeln, die in ganz anderen Blasen und letztlich auch in ganzen Kulturkreisen herrschen, die müssen wir lernen und wir müssen schauen, wo können wir mitspielen und wo müssen wir eigenständige Antworten darauf finden?
Sie haben gerade einmal das Stichwort spielerisch genannt, später auch nochmal Spiel. Ist es ein Spiel? Das klingt doch alles sehr ernst, was Sie da sagen. Und wenn, wie kann man dann so leichtfüßig spielerisch zwischen den womöglich verschiedenen Rollenerwartungen hin und her springen?
Ich glaube, wir müssen uns lösen. Das Thema Männlichkeit ist nicht primär eines der Gewalt, sondern ich glaube, ein Mann, ja, also durchaus gern mal auch in Anführungszeichen, hat vor allen Dingen die Fähigkeit, Gewalt verhindern zu können. Und dazu gehört Deeskalation. Er tritt auf eine gewisse Weise auf, aber unter Männern funktioniert dieses Spiel, dass man ernst genommen wird ab einem gewissen Punkt. Man vertritt eine Sache. Und da habe ich sehr oft selber erlebt und mir das zum Teil auch angewöhnt, dass man, obwohl man gewissermaßen Kontrahent ist, dass man sich sogar in den Arm nimmt. Manchmal sehe ich dann auch in Deutschland die Hilflosigkeit, wenn übergriffige Männer im Zug sitzen, ja, im Ruheabteil oder auf der Straße oder so. Da trauen wir uns oft nicht hin. Oder es sind gewisse auch dunklere Seitengassen, auch in Hamburg, wo wir gerade sitzen, wo dann meine Begleitung sagt, ah, lass uns da mal, da ist so eine Gruppe, da gehen wir mal lieber jetzt vielleicht auf die andere Straßenseite oder so. Nee, sondern wir müssen da durch. Ja, und das ist auch ganz einfach, wenn man die Codes kennt und bereit ist, bei diesen Codes, diesem Austausch von Codes mitzuspielen. Da fängt es an.
Heißt es dann, sich diesen Codes anzupassen, sich anzueignen, zu eigen zu machen oder aber eben genau an der Überwindung zu arbeiten? Denn das, was Sie da gerade beschrieben haben, das ist schon alles sehr testosterongeschwängert und dass wir sagen, nee, also wir sind jetzt einfach mal Mensch, verhältnismäßig geschlechtsneutral.
Da kommen Sie nicht weiter. Das kann ich Ihnen jetzt schon, also zumindest aus meiner Reiseerfahrung sagen. Da draußen müssen wir die Antwort als Mann geben. Aber wir verraten uns nicht dabei, sondern wir wissen ja, wo wir stehen. Das meine ich, ist das, was wir uns klar machen. Wir wollen nicht überlaufen. Wir wollen auch nicht so werden. Aber wir müssen eine Antwort finden. Eine Antwort, die uns dort auf gleicher Ebene einjustiert, sodass wir ernst genommen werden und mit unseren Ansichten auch weiterkommen.
Das ist jetzt ein bisschen eine Innen- und Außenperspektive. Also Sie beschreiben, was Sie in der Welt erlebt haben, auf verschiedenen Kontinenten, mit verschiedenen Männerbildern. Wenn wir jetzt aber hier unseren Alltag nehmen, bei Ihnen derzeit in Österreich überwiegend, aber auch hier in Deutschland, also wie Sie vorhin schon gesagt haben, in Europa, dann ist die Frage, müssen wir da tatsächlich auf solche archaischen Männerbilder zurückgreifen?
Oder ja, können wir nicht sagen, das ist im Urlaub? Sie werden ja in den Innenstädten, manchen Stadtvierteln, so ohnehin auch überall, ständig damit konfrontiert. Diese Männerbilder sind in unsere Gesellschaft eingewandert. Das wäre sehr schön, wenn man einfach nur hier die Spielregeln definieren könnte. Aber so ist es nicht. Sie müssen auch in Wien übrigens genauso wie in anderen Großstädten einfach auch mit vollen Gehsteigen oder Ecken rechnen, wo sie aber auch durch müssen. Und da hilft überhaupt nicht, sich auf irgendwas zu berufen, was von vornherein nicht ernst genommen wird. Ich rede nicht einem Überlaufen das Wort. Bitte nicht missverstehen. Ich will bei dieser emanzipierten Männlichkeit bleiben, aber ich will uns etwas stärker machen, um das, was auf uns zukommt und was, glaube ich, näher rückt auch. Das rückt auch in den Wohnvierteln näher. Früher mal konnte man von Pariser Vorstädten berichten und hat gedacht, oh Gott, gut, dass es die Pariser Vorstädte sind. Aber die Vorstädte sind ins Zentrum gekommen. Die sind inzwischen überall und in allen Milieus auch. Und das, meine ich, sollte ein bisschen in unseren selbstverliebten Diskursen, die wir bis gerade eben ausgeweitet haben, das sollte jetzt mal unsere nächste Aufgabe sein, das einfach auf den Schirm zu kriegen.
NDR Kultur. Sie hören das Gespräch mit Matthias Politicki über seinen gerade erschienenen Essay »Mann gegen Mann von alten und neuen Tugenden«. Sie ahnen, dass Sie mit diesem Buch wahrscheinlich viel Kritik ernten werden, nämlich genau aus der Ecke, die Sie wiederum auch durchaus kritisieren. Also die Ecke der woken Menschen, der womöglich auch sich nicht mehr binär festlegenden Menschen, die Ihnen vorwerfen werden, das ist ein archaisches, überholtes Weltbild, Männerbild eines alten weißen Mannes. Also Sie werden in diesem Jahr 70, das sage ich nochmal dazu, für alle, die es nicht wissen. Ahnen Sie, dass Sie da Kritik ernten werden und wie trifft Sie das?
Also ich fühle mich überhaupt nicht als alter weißer Mann, sondern eigentlich bin ich jünger, als ich als junger Mensch war. Jedenfalls fühlt sich das so an. Und mit der Kritik, so sie denn kommen würde, kann ich gut leben, denn ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich selbstverständlich die Errungenschaften unserer Geschlechterdebatten weiter verteidigen möchte. Dass ich eigentlich auch in dem Buch jetzt konkret mich mit Männern auseinandersetze, die das angreifen wollen, damit wir davon lernen, wie wir es verteidigen können. Ich bin kein Gegner der Auffächerung der Geschlechterbegriffe und all der Lebenskonzepte, die sich daran orientieren und abweichen. Es tut uns halt gut, einfach jetzt mal einen Schritt zurückzutreten und wahrzunehmen, was vor allen Dingen eben also rein quantitativ da draußen außerhalb dieser emanzipierten Blase passiert, um besser gerüstet zu sein.
Aber Sie nennen da schon auch die hiesige heutige Gesellschaft, eine linksgrüne Blase beispielsweise, aus der Sie aus Hamburg gekommen sind, um dann 2021, also vor mittlerweile 4 Jahren, dann doch unter relativ starkem Protest, den Sie damals in der FAZ geäußert haben, dann nach Wien zu ziehen, da also auch der Wokeness, der Cancel Culture etc. dann tatsächlich die rote Karte zu zeigen und das wirklich als politische Korrektheit abzukanzeln und als, ich zitiere Sie mal, die Pervertierung linken Denkens. Da ahnen Sie, dass Sie aus der Ecke doch aber wahrscheinlich jetzt Nackenschläge bekommen werden, oder?
Nein, ich habe ja damals auch schon veröffentlicht und dann auch in Buchform. Ich habe Zuspruch bekommen, denn ich verstehe mich weiterhin als jemanden, der dem linken Lager verbunden ist. Das mein ganzes Leben stehe ich dort. Nur die Linke selbst hat sich, finde ich, von ihrer progressiven Haltung wegentwickelt in eine sehr verkrustete Ideologie, verkrustete Kultur, die inzwischen mehr Schaden als Nutzen uns gebracht hat und deswegen auch mitverantwortlich ist für die ganzen Umbrüche, die jetzt passieren. Ich habe zum Beispiel nie gesagt, dass ich eine der linksgrünen Blase und so die Leviten lese. Ich habe umgekehrt immer gesagt, ich selber spüre in meinem Bereich, dem Literarischen und der Sprache, eine zunehmende Verengung der Möglichkeit, mich auszudrücken und auch damit des Denkens. Das fängt nicht bei Zensur an, die von oben kommt, die gibt es natürlich nicht, aber von einer Blasenzensur, die sehr schnell zur Selbstzensur auch wurde. Und darunter habe nicht nur ich gelitten, sondern sehr viele Kollegen, die sich natürlich nicht öffentlich äußern, aber mir gegenüber, ich habe hunderte von E-Mails daraufhin bekommen und könnte hier eine Fallstudie nach der anderen anführen. Das ist nicht ein leeres Wort, sondern wir haben unter dieser Entwicklung tatsächlich unsere Fähigkeit, erstmal aufeinander zuzugehen und alles anzuhören, was gesagt wird, von vornherein so limitiert, dass vieles nicht geht, nicht mehr sagbar ist und so weiter, dass wir damit einen Großteil der Bevölkerung inzwischen ausgrenzen. Und das kann nicht die Zukunft einer Demokratie und auch nicht einer Literatur sein.
Aber Sie haben schon auch als Literat ja ein bisschen was Bewahrendes. Ich nenne es mal nicht konservativ, sondern Bewahrendes. Wenn ich bei Ihnen zum Beispiel auch im aktuellen Buch, das jetzt gerade erscheint, immer noch sehe, dass das mit SZ früher geschrieben, bei Ihnen heute noch, obwohl Rechtschreibreform schon ein paar Jahre her ist, aber bei Ihnen bis heute noch mit SZ geschrieben wird. Das hat schon ein bisschen was Rückwärtsgewandtes, oder?
Nee, dafür sind vielleicht die Inhalte vorwärtsgewandt. Ich finde tatsächlich, die neue Rechtschreibung hat, anders als sie propagiert wurde, keinesfalls zu einem besseren grammatischen Bewusstsein unter den Benutzern der Sprache geführt, sondern im Gegenteil. Sie hat einer Missverständlichkeit Tür und Tor geöffnet, sodass ich nach sehr kurzer Zeit, also gerade mit dem Auseinanderschreiben von Begriffen oder Komma ja oder nein, sodass ich mich einfach entschieden habe, ich bleibe lieber bei der alten. Dort gibt es auch Ungereimtheiten, aber es scheint mir etwas strenger zu sein. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich am liebsten jetzt für die auch noch mit Bleistift oder mit Federkiel schreibe, sondern ich gehe auf anderem Weg schon beherzt und auch mit guter Laune in die Zukunft. Deswegen ein Das mit scharfem S ist einfach auch schön.
Und damit verlassen Sie sehr freudvoll den Common Sense.
Naja, also wer sich über ein Das mit scharfem S aufregen würde, ist vielleicht auch in anderer Hinsicht sehr leicht aus dem Gespräch dann bereit auszutreten. Das ist vielleicht ein bisschen der Zeitgeist, dass wir uns inzwischen über zu viele Kleinigkeiten auch definieren und über die Kleinigkeiten des anderen zu schnell aufregen. lassen wir es doch einfach gelten. Ich habe auch nichts dagegen, dass Autoren, die, mit denen ich befreundet bin, die mir ihre Bücher schicken, die mit 2S schreiben. Und die haben nichts dagegen, dass ich mit scharfem S schreibe. Das ist eigentlich mir sympathischer, wenn man hier auch für sich selbst eine gewisse Bandbreite aufhält.
Sie haben, ich habe es gesagt, vor 4 Jahren Hamburg mit relativ großem Aplomb verlassen. Es ist sehr aufmerksam beobachtet worden. Ich habe ja anfangs schon gesagt, 2021 die vielleicht meist diskutierte Deutschland-Auswanderung, zumindest in den Feuilletons. Sie haben da auch viele Repliken gekriegt. Es gab Zustimmung, es gab Ablehnung. Jetzt leben Sie seit der Zeit, also jetzt seit 4 Jahren in Wien. Haben Sie da Ihr Glück gefunden?
Ich habe wieder die Freude an der Sprache gefunden und ich bin auch sehr gerne von Wien aus in die deutschen Debatten zurückgekehrt. Denn es gibt keine 2 Sprachen, die eine, die man nur am Schreibtisch für sich findet und die andere, die man im Alltag um sich herum hört jeden Tag und mit der man sich, also in der man sich zu äußern hat. Das hat mir tatsächlich in den Jahren, wir reden also jetzt in 18, 19, 20, 20 etwa, das hat mir die Lust an der Sprache, ja, wo man jedes Wort erstmal auf die Goldwaage legen musste, bevor man es öffentlich geäußert hat, gerade auch wenn ein Mikrofon angeschaltet ist, das hat mir die verdorben. Und ich habe in Wien gelernt, eine Qualität, die in den deutschen Debatten selten geworden ist, dass man nämlich immer versucht, den Ausgleich zu finden. Und diese Eigenschaft, nennen wir es jetzt also mal plakativ, diese österreichische Verbindlichkeit, die erlebe ich auch im Alltag. Das ist ein Unterschied zu den, insbesondere im Norden Deutschlands. Da neigen wir zu klare Kante, Brandmauer hier, Brandmauer dort. Das geht gar nicht. Oder das, ja, nur das und so. Das bremst ja jede wirkliche Vielfalt in einer Debattenkultur aus, wenn wir nur in die Vielfalt innerhalb der verschiedenen klaren Kanten, die wir um uns herum aufstellen, wenn wir nur die meinen, daran geht die Demokratie letztlich zugrunde, glaube ich.
Das Buch, das jetzt erscheint, Mann gegen Mann, ist fertiggestellt 2021 und wird jetzt veröffentlicht und wird auch so von der Agentur so annonciert, aus aktuellem Anlass. Damals war das genau die Zeit 2021, als Sie eben genau diese Wut entwickelt haben gegen diese links-grüne Blase in Hamburg oder überhaupt auch in Deutschland, dann nach Wien gegangen sind. Jetzt wird dieses Buch, das möglicherweise auch unter diesem Eindruck, unter dieser Wut entstanden ist, 2025 veröffentlicht, aus aktuellem Anlass. Was ist der aktuelle Anlass?
Ich habe keine Wut gehabt. Ich bin nur selber immer stiller geworden. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Das ist was anderes als Wut. Und ich habe auch nicht nur die linksgrüne Blase gemeint. Ich habe uns alle gemeint und vor allen Dingen mich selbst auch. Ich habe auch an mir Veränderungen erlebt in diesen Jahren, die mir nicht gefallen haben. Auch ich bin rigoroser geworden und habe sehr schnell mein Urteil über andere gefällt, ohne genau zuzuhören. Also ich möchte mich auf jeden Fall mit gemeint haben bei all dem, was mir damals nicht gefallen hat. Und bin deswegen, das habe ich auch klar gemacht, ich bin nicht ausgewandert, ich bin umgezogen. Ich habe meine Kontakte nach Deutschland alle behalten. Im Gegenteil, ich bin mit Freude dauernd wieder in Deutschland und kann das auch genießen. Und ich genieße auch diese Klarheit, die im Norden herrscht. Also wir können den Spieß auch umdrehen aus der österreichischen Verbindlichkeit, wo man am Ende vielleicht auch, wenn man sie noch zu weit treibt, gar nicht mehr weiß, wo man jetzt eigentlich steht, dann in die, sagen wir mal, hanseatische Gegenwelt zu kommen, wo sofort klar ist, woher der Wind weht. Das kann man dann auch wieder genießen. Also das möchte ich zunächst mal doch gesagt haben. Deswegen, das klingt immer anders, wenn man das dann medial vermittelt bekommt und nur in so einem Satz liest, warum ich angeblich gegangen bin. Also ganz so war es eben dann doch nicht. Und aktueller Anlass, das hat die Agentur geschrieben für mich. Ich hätte das Buch damals auch schon gerne veröffentlicht. Ich habe mit meinem Verleger geredet. Der hatte aber Größeres vor. Ich war bei ihm in der Pflicht ohnehin mit einem nächsten Roman und der war auch bereits komplett im Kopf. Das habe ich ja damals akzeptiert. Deswegen wäre das Buch übrigens auch ohne jeden konkreten Anlass erschienen, denn Sie wissen ja selber, ein Buch, bis das auf dem Markt ist, da vergehen etliche Monate, wenn nicht ein halbes oder dreiviertel Jahr, bis es wirklich dann gesetzt und gedruckt und ausgeliefert ist. Es ist nur ein Zufall, ein wirklicher Zufall und es ist eine Menge an aktuellen Anlässen, die jetzt dazugekommen ist, ist Trump, dass der wieder gewählt ist mit dem Männerbild Zuckerberg, der sich plötzlich vom Läufer zum Martial Arts Kämpfer wandelt und auch noch mehr Männlichkeit in den Unternehmen fordert, bis hin zur, ja, zur Europäischen Sicherheitskonferenz, wo über die Wehrhaftigkeit der Demokratien diskutiert wird, über ja die drohende Konfrontation mit eben ja nicht nur einem abstrakten Machtkomplex, der von außen auf uns zurollt, sondern ja, da stecken ja auch Menschen dahinter. Und wie Wehrhaftigkeit ist ja nichts, was man irgendwie delegieren kann an, wir brauchen einfach mehr Waffen. Nein, nein, wir brauchen eben auch die Menschen, die bereit sind, dafür anzutreten. Das ist alles plötzlich ins Rollen gekommen in den letzten Monaten und das ist sozusagen der aktuelle Anlass. Aber ja gut, dann säßen wir vielleicht nicht hier in dem Studio, wenn es die nicht gegeben hätte, aber das Buch wäre trotzdem erschienen.
Das Buch, das wir hier besprochen haben, heißt Mann gegen Mann von alten und neuen Tugenden, geschrieben von Matthias Politiki, erschienen bei Hoffmann und Campe, umfasst 256 Seiten, es kostet 24 Euro. Herr Politiki, ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Mein Name ist Jürgen Deppe.
NDR Kultur.